Was hat Herr Meier sich alles einfallen lassen, damit er seinen geliebten Vogel wiederfindet? Und wie viele Menschen hat er bemüht? Am Schluss sagte er, ich bin so froh, ich hatte so eine Sehnsucht. Wenn es sich auch nur um ein Vögelchen handelte, unser Gott hat Sehnsucht nach uns. Im Neuen Testament, in Epheser 1, Vers 4, schreibt der Apostel Paulus einen atemberaubenden Satz. Dort heißt es, in ihm, in Jesus hat Gott uns auserwählt, dass wir vor ihm leben sollten. Und die Gründerin unseres Werkes hat diesen Satz übertragen in ihrer Übertragung. Er, Gott, wollte uns für sich selbst haben, für sein eigenes Herz. Vor Grundlegung der Welt, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, hat Gott bereits an uns gedacht. Nach diesem Blick in die Ewigkeit vor der Zeit möchte ich Sie jetzt ganz an den Anfang mitnehmen. Im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, 26 lesen wir, dass Gott spricht, lasset uns Menschen machen. Voraus ging, dass der Schöpfer Gott am Ende seiner Schöpfung ist, Licht, Himmel, Land, Meer, Pflanzen, Gestirne, Luft. Dankeschön. Lasset uns Menschen machen. Trotz der ganzen wunderbaren Schöpfung fehlt Gott das Gegenüber. Nicht, dass Gott einsam wäre. Das kommt ja schon in der Formulierung raus. Hier begegnen wir der göttlichen Dreieinigkeit. Gott sehnt sich nach einem menschlichen Gegenüber. Allein der Mensch ist unmittelbar nach dem Abbild Gottes geschaffen. Er ist so geschaffen, dass er sich nicht ganz so schnell. Er ist so geschaffen, dass sich etwas zwischen ihm und dem Schöpfer und dem Geschöpf ereignen kann. Der Schöpfer schuf sein Geschöpf so, dass es ihn hören und reagieren kann. Das ist Ausdruck einer Beziehung, die sich nur zwischen Persönlichkeiten entfalten kann. Der Mensch steht praktisch vis-à-vis zu Gott. Oder nehmen Sie es Englisch, face to face. Bewusst so von Gott geschaffen, damit der Mensch seine letzte Erfüllung nur in der Gottesbegegnung finden kann. In Prediger 3, Vers 11 steht, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und der Kirchenvater Augustin sagt, unruhig ist das Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Oder nehmen Sie den lutherischen Theologen Kierkegaard, der sagt, Gottes Bedürftigkeit ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Von daher können wir nur erahnen, welch unbeschreibliches Glück es für den Menschen bedeutete, wenn vor dem Sündenfall Gott in der Abendkühle in den Garten kam. Das war die beglückendste Beziehung, nach der sich Gott sehnte und die auch des Menschen höchstes Glück bedeutete. Doch dann kam die schreckliche Sündenfallgeschichte. Der Mensch glaubte dem Gegenspieler Gottes mehr als dem Schöpfer Gott. Der Mensch zerstörte die kostbare Gemeinschaft durch Misstrauen seinem Schöpfer gegenüber. Und diese Gemeinschaft zerbrach. Der Mensch versteckte sich. Wenn im zwischenmenschlichen Bereich eine Beziehung zerbricht, eine Freundschaft oder eine Ehe, dann ist die Reaktion der beiden Partner oft Enttäuschung, Wut, Trennung. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Betrachten wir auf diesem Hintergrund das Verhalten Gottes nach dieser bittersten Enttäuschung. In 1. Mose 3, Vers 8 bis 9 wird uns das beschrieben, dass die ersten beiden Menschen Gott im Garten hörten und sich versteckten und dass Gott ihnen nachging. Gott sucht seine Menschen auf. Er steigt ihnen förmlich nach. Er lässt sie nicht laufen. Alle Initiative geht von ihm aus. Und dieser suchende Gott, der seine Menschen nicht laufen lässt, der uns eben nicht uns selbst überlässt, der an seinem Ziel, Gemeinschaft mit uns zu haben, festhält, durch alle Trennungsgräben und Abwendungen des Menschen hindurch. Das ist das Verhalten Gottes, der sich trotz aller Enttäuschungen durch uns immer noch nach uns sehnt. Verfolgen wir diese Linie etwas an einzelnen Personen des Alten Testaments. Da ist ein Abraham. In Apostelgeschichte 7 lesen wir, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Diese Gottesbegegnung war so stark, dass ein Abraham seine zivilisierte, damals hochmoderne Stadt Ur in Chaldea, die hatten sogar feste Häuser und Fußbodenheizung, verlässt und gegen ein Nomadenleben eintauscht und sein Vater Terach, seine Frau Sarah und der Neffe Lot wollen mit ihm gehen. Was muss von Abram nach dieser Gottesbegegnung ausgegangen sein? Kontakt mit diesem Schöpfer und Bundesgott ist das höchste Glück. Alles andere kann man hinten anstellen. Ganz ähnlich sagt es viele Jahrhunderte später der Verfasser des 73. Psalms: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Aber genauso wie damals im Paradies war die kostbare Gottesbegegnung, Gottesbeziehung gefährdet. Sie sind schon 10 Jahre in Kanaan. Das Warten wird lang. Sie warten auf mindestens einen Sohn. Und die körperlichen Voraussetzungen nehmen immer mehr ab, erlöschen. Menschliche Gedankenkreise beginnen zu spielen. Ja, könnte man nicht vielleicht doch mit der Magd und so weiter. Die Folge ist die Geburt Ismaels. Und jetzt gibt es 2 Bibelstellen, die sollten Sie unbedingt zu Hause mal im Zusammenhang lesen. Die liest man selten zusammen. Ich lese sie Ihnen mal. 1. Mose 16, Vers 16, kann man sich gut merken, 16, 16. Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Und Kapitel 17 beginnt: Als nun Abraham 99 Jahre war. Dazwischen wird uns nichts berichtet. Was war dazwischen? Sendepause. Was das wohl für den Abraham bedeutet hat, 13 Jahre lang Schweigen Gottes? Für so einen Menschen, der auf Gottes Wort hin seine Heimat verlassen hat? Ist jetzt alles aus? Nein. Nach 13 Jahren knüpft Gott neu an und nimmt die Fäden wieder auf. Er schafft eine neue Beziehung, einen neuen Bund. Im Kapitel 18 kommt es zum Gottesbesuch im Hain Mamre und schließlich zur Geburt von Isaak. Über Isaak sind wir dann auch ganz schnell bei Jakob. In 1. Mose 28 finden wir Jakob vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Bruder überlistet, Erstgeburtsrecht erschlichen, Vater betrogen, auf der Flucht vor seinem eigenen Bruder. Er läuft circa 100 Kilometer von Beersheba bis zur Stadt Luz. Und als er da ankommt, ist das Stadttor verschlossen. Die Sonne war untergegangen. Und ich stelle mir vor, in dem Jakob ist es jetzt zappenduster, innerlich und äußerlich. Und in dieser dunkelsten Situation wendet sich Gott jetzt nicht ab von diesem Betrüger, Überlister, von diesem Selberkönner, von diesem Dreinpfuscher. Nein, Gott wendet sich ihm neu zu durch den Traum von der Himmelsleiter. 20 Jahre kommen dann, in denen Jakob in Haran ist, eine richtige Erziehungsschule Gottes. Und dann in Kapitel 32 auf dem Rückweg diese Pniel-Nacht, wo er zu Gott sagt, ich lasse dich nicht. Und dieser Gottesmann fragt ihn nach seinem Namen und er muss ihn nennen. Jakob, Schlitzohr, Überlister. Und Gott gibt ihm den neuen Namen Gotteskämpfer. Und er sagt in Kapitel 32, Vers 31 und 32, ich habe Gott von Angesicht gesehen und mein Leben ist genesen. Und dann steht als letzter Satz, da ging ihm die Sonne auf. Machen wir noch einen großen Sprung und kommen zum Volk Israel zur Zeit von Mose. Die Nachkommen Jakobs waren in 430 Jahren in Ägypten zu einem großen Volk geworden. Ein neuer Pharao, der Josef nicht mehr kannte, war an der Macht. Wir kennen die Geschichte der Bedrückung und der wunderbaren Errettung des kleinen Mose. Gott wachte über seinem Leben. Gott sorgt dafür, dass er am Pharaonenhof 40 Jahre lang die allerbeste Ausbildung bekam, weil Gott zielorientiert arbeitet. Doch dann zerstört Mose an einem Tag alles. Er erschlägt einen Ägypter im Zorn. Als heimatloser Flüchtling bringt er weitere 40 Jahre in der Wüste zu, eine wahre Wüstenhochschule. Da hat er die Wüste kennengelernt. Super Vorbereitung für später. Und dann kommt Gott erneut. 2. Mose 3, die Begegnung am Dornbusch. Gott lässt ihn nicht laufen. Gott beruft und befähigt Mose und Gott führt sein Volk durch Mose aus Ägypten bis zum Sinai. Und dort am Sinai kommt es jetzt zum Bundesschluss in 2. Mose 19. Und Gott sagt, ich habe euch getragen und zu mir gebracht, zu mir, wieder diese Beziehung. Und der Schöpfergott bietet hier dem Volk seinen Bund an. Was für ungleiche Bundespartner. Der allmächtige Gott und das so oft so widerspenstige Volk. Vom Volk ist nicht viel zu erwarten. Gott stellt nur eine einzige Bedingung, die sie sehr gut kennen durch die Wüste, eine Bundesverpflichtung, auf seine Stimme zu hören. Und begeistert antwortet das Volk, alles, was Gott sagt, wollen wir tun. Aber wir wissen nur zu gut, wie es weiterging. Mose ist noch auf dem Berg, um die Tafeln des Bundes zu empfangen. Da wird es dem Volk zu lang und sie machen sich ein goldenes Kalb. Und auch später, als sichtbar in der Mitte die Stiftshütte steht als Zentrum, weichen sie immer wieder ab. Und so setzt sich die Reihe der Bundesbrüche fort und fort und wird immer wieder nur unterbrochen, wenn Gott einen Richter beruft, man kann auch sagen einen Retter, der das Volk immer wieder in Gottes Spur mitnimmt. Und so geht es weiter, bis wir in der Königszeit ankommen. Dort lesen wir den Satz: David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und auch in der Königszeit ging es gut, solange ein König mit Gott in Verbindung stand und das Volk mitnahm in diese Spur. So begegnen uns so schöne, lesenswerte Reformkönige, die passen super gut in unsere Zeit heute. Beschäftigen Sie sich mal mit den positiven Reformkönigen in Israel. Josaphat, Uzzia, Hiskia. Was ganz Tolles, mitten in der Welt und doch mit Gott in Verbindung. Aber Sie wissen, dass die Zeiten der Loslösung von Gott überhand nahmen. Und Gott musste sein Volk aus dem Land Kanaan vertreiben. Im Jahr 722 war es für das Nordreich soweit und 605 für das Südreich. Babylonische Gefangenschaft, 70 Jahre. Machen wir noch einen letzten Sprung nach dem Exil. Wir sind in der Zeit eines Sacharja und da lesen wir den Satz: Siehe, ich komme und will in deiner Mitte wohnen. Sacharja lebte so um 520 vor Christus und gehörte mit zu den Rückkehrerzügen aus der babylonischen Gefangenschaft, die wieder Aufbauarbeit in Israel getan haben. Und wir können es uns sehr gut vorstellen, wie diese Trümmerstädte aussahen. Wir brauchen ja nur jeden Tag in den Fernseher zu gucken, um nötige Aufbauarbeit zu sehen. Und da hinein sagt Gott: Siehe, ich will in deiner Mitte wohnen. Die Trümmer sind ihm nicht zu dreckig. Das Miteinander ist ihm nicht zu konfliktbeladen. Der mickrige Tempel ist ihm nicht zu klein. Er scheut den Dreck nicht. Er scheut die Konflikte nicht. Er scheut das Negative, mickrige, lückenhafte nicht. Er sehnt sich danach, hineinzukommen. Siehe, ich komme und will in deiner Mitte wohnen. Dieser Satz drückt den starken Willen, die starke Sehnsucht Gottes aus, die alle Hindernisse überwinden will. Aber dieser erklärte Wille Gottes drängt sich nicht auf. Gottes Ich will zielt auf unsere Antwort. Wollen wir es auch, dass Gott hineinkommt in unsere Trümmer, in unseren Scherbenhaufen, in unsere zerbrochenen Beziehungen, unseren Dreck, unsere Mickrigkeit, unsere Lückenhaftigkeit, in alles, was da so dunkel oder im Halbdunkel unseres Wesens lauert und uns täglich Mühe macht? Und wenn wir ihn hineinlassen, dann möchte er nicht an einem Randplatz bleiben. Er möchte in die Mitte, in die Schaltzentrale, dort, wo die Fäden gezogen werden, dorthin zielt er, damit er auch den Kampf mit meinem Dreck, meinem Scherbenhaufen, mit meinen Trümmern aufnehmen kann. Denn es hat ja Konsequenzen, wenn Gott in mein Jerusalem, in mein Leben hineinkommt. Es hat Konsequenzen, wenn er hineinleuchten darf in den hintersten Winkel meines Denkens, wenn er Einfluss bekommt auf das Auf und Ab meiner Gefühle, wenn er das Sagen bekommt im Blick auf den Umgang mit meinem Körper, meiner Zeit, meinem Geld. Gott will in das Dunkel hinein. Im Weihnachtslied haben wir gesungen: Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Das ist der tiefste Grund zum Jubeln, die Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes. Und es wurde ja Wirklichkeit. Gott nahm Wohnung unter den Menschen, weil Gott sich nach uns sehnt. Wir kommen von Weihnachten her, wurde Jesus Mensch, das Wort wurde Fleisch. Weil Gott sich nach uns sehnt, hat Jesus alles Trennende beseitigt und rief am Kreuz, es ist vollbracht. Weil Gott sich nach uns sehnt, will Jesus heute bei uns sein. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ja, nicht nur neben uns. In Johannes 14 lesen wir, wir, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, werden zu ihm kommen und Wohnung in ihm machen. Und einmal wird das sogar noch sichtbar geschehen. In Offenbarung 21 heißt es, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und er wird ihr Gott sein. Dann werden wir das sogar sichtbar erleben. Weil Gott sich nach ihm sehnt, ist ihm nichts zu dreckig, zu schmutzig in meinem Leben. Er möchte da hinein. Amen.